Wenn wir über Schlösser und Garten- und Parkanlagen reden, haben wir ja nun eine historische Quelle vor uns, die eigentlich sonst neben andere Quellentypen, vor allen Dingen schriftliche Quellen, tritt, die sonst der Historiker zur Analyse benutzt. Jetzt haben wir also architektonische Baudenkmäler als historische Quellen. Wie sehen Sie eigentlich dann den Wert von solchen auch Kunstwerken im Kontext historischen Arbeitens?
Ich denke, man kann nicht grundsätzlich sagen, der Schwerpunkt muss auf Geschichte oder auf Kunstgeschichte oder Kunst liegen, sondern es gilt für jeweils das einzelne Objekt, also das einzelne Baudenkmal, in ganz verschiedener Weise. Man muss natürlich zum Beispiel sagen, ein Baudenkmal wie das Neue Palais in Potsdam, das ist ein 1A, ein erstklassiges kunstgeschichtliches Denkmal und kunstgeschichtliches Objekt und sollte in dieser Form auch präsentiert werden. Seine geschichtliche Bedeutung ist in dem Fall dann ein kleinerer Faktor. Es gibt andere preußische Schlösser, zum Beispiel das Schloss Babelsberg, was ja auch in einem ganz anderen Zustand ist. Es hat eine erheblich größere geschichtliche Bedeutung und leider auch durch seine beklagenswerte Geschichte in der Kriegs- und Nachkriegszeit eine sehr viel geringere künstlerische, kunstgeschichtliche.
Also auch hier würden Sie für eine, ich sag mal, Einzelfallprüfung plädieren?
Absolut.
Trotzdem noch mal allgemein nachgefragt, wie sehen Sie vor dem Hintergrund denn die Museumskultur in Deutschland? Wird die diesem Postulat, wie Sie es formuliert haben, denn gerecht?
Die Museumskultur in Deutschland hat oft das Problem, dass sie zwischen föderalen und gesamtstaatlichen Aufgaben und Anforderungen hin und her gerissen ist. In zentralistisch organisierten Kulturnationen wie England und Frankreich ist es natürlich ein bisschen anders. Und da besteht auch ein Stück weit Selbstverständnis der Regionen darin, dass sie auch kleinere Kulturdenkmäler gerade als Aufwertung der Region gegen die sehr starke Zentrale besonders pflegen. In Deutschland mit seinem föderalen Aufbau hat man oft das Gefühl, dass gerade die einzelnen Bundesländer bestimmte Schwerpunkte setzen und um den Rest sich gar nicht kümmern. Also selbst in Westdeutschland mit seinen größeren Kulturbudgets im Vergleich zu Ostdeutschland kommt es oft vor, dass es dann eben bestimmte Großprojekte gibt, bestimmte Leuchttürme sozusagen, und die anderen Dinge, die liegen dann so seit ab und um die kümmert man sich nicht besonders. Das ist natürlich in Ostdeutschland aufgrund der Geschichte der letzten 60 Jahre noch ganz erheblich verschärft so.
Ich denke, gerade mit Blick auf die Hohenzollern-Schlösser im Vergleich auch zu anderen kleineren Schlossbauten ist das Problem nochmal evident. Wir werden später, möchte ich nochmal gern drauf zurückkommen. Aber jetzt nochmal zur Museumskultur und dem damit verbundenen Konzept des Museumsschlosses. Ein Konzept, das ja in den 1920er Jahren entwickelt wurde, um jetzt ja homogen überlieferte Kunstwerke in dieser Weise zu bewahren. Wie sehen Sie denn dieses Konzept? Ist das noch eine adäquate, moderne Aufbereitung und Bewahrung von diesen architektonischen Kunstmälern, Kunstwerken? Oder bedarf es hier einer dringenden Überarbeitung oder auch Verabschiedung vielleicht von dem Konzept des Museumsschlosses?
Das Museumsschlosskonzept kann ein geeignetes Konzept sein, wenn ein Bauwerk mitsamt seinem Inhalt eine dementsprechend klar gegliederte Geschichte hat. Also wenn es einmal sozusagen ganz da war und von da an dann nur noch eine Verfallsgeschichte hatte, dann kann das Museumsschlosskonzept eben darauf zielen, diesen ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Bei vielen Baudenkmälern, gerade rings um Berlin, in und um Berlin, ist es allerdings nicht der Fall, sondern gab es ganz verschiedene Stufen von Bewahrung und zum Teil eben auch Restaurierung, Renovierung, und da hat dieses Konzept wenig Sinn. Ob es grundsätzlich verabschiedet werden soll, will ich an dieser Stelle nicht beurteilen.
Naja, dahinter steht ja das Postulat verschiedener Museen, die also fordern, dass auch Spitzenwerke aus den Museen entnommen und halt in speziellen Museen oder in andere Museumssammlungen aufgenommen werden. Das ist ja genau das Problem, was auch hier dann bestimmte Schlösser auch der Hohenzollern betrifft.
Ja, gerade in der Potsdamer Schlösserlandschaft oder überhaupt in Brandenburg sind ganz viele Kunstwerke aus Schlössern herausgenommen und in andere verbracht worden und in ganz andere Zusammenhänge gestellt worden. Wenn man heute durch Schloss Cäcilienhof geht, dann findet man dort drin große Teile des Mobiliars, die nicht von dort stammen, sondern aus anderen Hohenzollern-Schlössern stammen und die dann dort untergebracht sind. Auch da würde ich für Einzelfallprüfungen plädieren, würde aber grundsätzlich sagen, da sieht man die Absurdität des Museumsschlosskonzepts in diesem Fall, Denn dann müsste man ja sagen, Cäcilienhof auf dem Stand von 1946, also der Potsdamer Konferenz, wäre dann unser Museumsschloss und muss ewig so bleiben. Dann könnte man nie wieder Dinge rückführen. Auf der anderen Seite gibt es ja auch immer die Möglichkeit zu Repliken. Das heißt, man kann Cäcilienhof so bewahren, man kann aber auch Originale, indem man sie durch Repliken in Cäcilienhof ersetzt, man kann Originale auch zurückführen an ihren ursprünglichen Standort, sprich, das fällt mir wieder ein, Schloss Babelsberg.
Mhm. Ist das jetzt eine Frage der, sag mal, Glaubwürdigkeit oder der Ästhetik, ob man einzelne Stücke zurückführt oder ergänzt oder das in der Weise bewahrt, das Ensemble?
Es ist eine Frage des Geschichtsrespekts. Mhm. Sowohl für den Ort, an dem die Dinge ursprünglich gestanden haben, als auch für den Ort, an dem sie, wie zum Beispiel in Cäcilienhof, einen neuen geschichtlichen Charakter bekommen, eine neue geschichtliche Wertigkeit angenommen haben. Mhm. Das muss man gegeneinander abwägen. Wie gesagt, ich bin nicht grundsätzlich gegen die Herstellung von Repliken, wenn es dazu dient, den Geschichtscharakter eines Ortes darzustellen und deutlicher zu machen.
Also konservieren, nicht restaurieren, das ist zwar eine Schlagformel, aber in der Weise vermutlich auch zu einfach gedacht.
Ja, ich würde wieder sagen, das zentrale Stichwort muss lauten, wie stelle ich die geschichtliche Bedeutung eines Ortes am besten dar? Mhm. Und da muss man vielleicht, wenn es nicht um einzelne Kunstwerke geht, sondern um Gesamtensembles, dann eben auch im künstlerischen Einzelfall Kompromisse schließen.
Mhm. Ich möchte jetzt gern mit Ihnen über die Hohenzollern-Schlossbauten spezieller reden. Und denn das ist ja auch das Anliegen und die Aufgabe der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten. Und ja, hier haben wir natürlich auch gerade das Schloss wie Sanssouci, das also sicherlich einen weltweiten Bekanntheitsgrad genießt. Sicherlich auch deswegen, weil es untrennbar mit der Figur der Person Friedrichs des Großen verknüpft ist. Das ist einerseits eine riesige Chance, um solche Schlösser, solche Bauten bekannt zu machen. Auf der anderen Seite geht natürlich vieles auch in den Schatten dann von Sanssouci. Und wenn man an Sanssouci denkt, Adolf Menzel, Friedrich der Große Flöte spielen, das sind ja Bilder, die sich auch eingebrannt haben in das allgemeine historische Bewusstsein. Wie sehen die diese kaum vermeidbare Schwerpunktbildung und dass der Fokus in dieser Weise auf solchen einzelnen Schlossbauten liegt?
Naja, man muss bedenken, dass die Geschichte der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten nach der Wiedervereinigung ja noch keine 20 Jahre dauert und dass die Stiftung nach der Wiedervereinigung sozusagen völlig neu anfangen musste, diese Schlosslandschaft für Gesamtdeutschland und für die internationalen Besucherströme zu erschließen. Und es ist vollkommen natürlich, dass sie erstmal bei dem Schwerpunkt Sanssouci angesetzt hat. Das ist, glaube ich, erfolgreich passiert und jetzt müsste der zweite Schritt darin bestehen, von Sanssouci aus die Besucher auf andere und nicht nur die Besucher, auch das Auge sozusagen der öffentlichen Hand auf andere wertvolle Kunstobjekte, Bauobjekte zu richten und sozusagen durch den Eingang von Sanssouci jetzt den Blick auf die gesamte Welt, gesamte Schlösserwelt Brandenburgs zu lenken. Und da würde ich sagen, ist die Stiftung jetzt gerade dabei und das ist ihre Hauptaufgabe für die nächsten mindestens 15 bis 20 Jahre.
Nun ist die Stiftung ja dabei, auch andere Schlösser jetzt mehr in den Mittelpunkt zu rücken. Eben Schönhausen, also das Schloss, in dem Elisabeth Christine von Braunschweig-Bevern, die Gattin Friedrichs des Großen, residiert und gelebt hat. Hier ist ja mal der Fall also zu beobachten, dass jetzt also ein weniger bekanntes Schloss diese Aufmerksamkeit endlich nun bekommt.
Ja. Und dagegen spricht ja auch nichts. Mhm. Wenn es gelingt, über die Person Friedrichs des Großen auch dieses Schloss, auch diesen Ort, eben dadurch, dass seine Gattin dort gelebt hat, bekannt zu machen, dann ist es nur im Sinne der Stiftung. Das soll dann so sein. Man braucht in einer visuell veranlagten, visuell organisierten Welt immer sowas wie Erkennungszeichen, sowas wie Markenzeichen auch. Und wenn Friedrich der Große als Markenzeichen dann auch eine größere Aufmerksamkeit auf so ein eher verborgenes Schloss lenkt, dann finde ich das positiv.
Ein sicherlich Reizthema in diesem Kontext der Hohenzollern-Schlösser ist natürlich das Berliner Schloss. Eine Frage, die natürlich schon seit geraumer Zeit, seit vielen Jahren, jetzt auch schon die Öffentlichkeit mal mehr, mal weniger bewegt. Wie sehen Sie denn diesen Streitpunkt, muss man ja auch sagen, und wie ordnen Sie auch die Debatte darüber ein?
Ich habe dazu eine klare Haltung und habe die auch schon als Journalist geäußert. Und die Haltung ist die, dass ich für den Wiederaufbau der barocken Fassade tatsächlich bin. Und auch für den Wiederaufbau oder den Neuaufbau eines Gebäudes in der Kubatur des früheren Schlosses. Ich bin nicht deswegen dafür, weil ich das ehemalige, das gesprengte, vernichtete Berliner Stadtschloss jetzt für ein kunsthistorisches Denkmal erster Ordnung, also verglichen zu vergleichen mit Schwetzingen oder Nymphenburg oder der Stuttgarter Residenz oder eben auch Schloss Charlottenburg halte. Es war sicherlich ein wichtiges barockes Baudenkmal, aber es gehört für mich vor allen Dingen in die erste Reihe der Repräsentationsbauten der zukünftigen oder jetzt seit knapp 20 Jahren entstehenden Berliner Republik. Ich sehe das Berliner Schloss nicht als kunsthistorischen Bau neben den großen deutschen Schlossbauten, sondern ich sehe es ehrlich gesagt als Repräsentationsbau des deutschen Staates neben dem Reichstag und neben dem Brandenburger Tor. Es wird, wenn es dann tatsächlich einmal so stehen wird, einer der wesentlichen repräsentativen Bauten und Erkennungszeichen unseres Landes sein. Und deswegen finde ich dieses Bauprojekt so enorm wichtig.
Damit ist es aber auch kein museales Projekt, sondern für Sie eher nach vorne gewandt. Also eine ganz strikte auf Funktionalisierung im Sinne einer Repräsentation des heutigen deutschen Staates.
Damit ist es auch als museales Projekt ein repräsentatives Projekt. Das heißt, auch das, was dort drinnen sein wird, ist in gewisser Weise eine Selbstdarstellung der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, auch das Humboldt-Forum, in welcher Weise auch immer es dann am Ende dort eingerichtet sein wird, wird notwendig in diesen Selbstdarstellungscharakter des Staates reinkommen und in seinem Charakter, in seinem jetzt geplanten kosmopolitischen, wissenschaftsgeschichtlichen und multikulturell offenen Charakter, multikulturell natürlich in Anführungszeichen, passt es sicher zumindest zu dem Anspruch, den dieser Staat, den unser Staat sich selber stellt.
Ein anderer Aspekt, der schon gerade schon angesprochen wurde von Ihnen, ist jetzt die besondere Bedeutung und der hohe Stellenwert der Hohenzollernschlösser. Stichwort die Leuchttürme. Und dann gibt es natürlich eine ganze Reihe von eigentlich nicht weniger bedeutenden Schlossbauten des märkischen, des brandenburgischen Adels. Vielleicht das Verhältnis Zentrum und Peripherie, die Residenzlandschaft der Hohenzollern, aber dann auch die Adelsbauten im Umland. Ich habe vorhin schon bei Ihnen, meine ich, herausgehört, dass Sie durchaus auch dafür plädieren, dass man diese hier im Schatten der Hohenzollernschlösser stehenden Bauten wieder auch stärker berücksichtigen sollte.
Absolut. Und ich bin in dem Fall für eine ganz enge und bitte fruchtbarere, in Zukunft fruchtbarere Kooperation zwischen der Schlösserstiftung und dem Land Brandenburg. Denn da liegt sicherlich in diesen ländlichen Gegenden noch einiges im Argen. Da müssen natürlich auch dann wieder ökonomische, sprich Privatisierungsideen und Projekte abgewogen werden gegen denkmalpflegerisches Interesse. Aber grundsätzlich hoffe ich sehr, dass da in Zukunft eben nicht nur für diese Leuchttürme, sondern auch für die im Schatten stehenden und vor sich hin verfallenden kleinen Herrensitze und Schlösser und Kulturdenkmäler noch was in Bewegung kommt.
Wobei das natürlich die Aufgaben der Stiftung natürlich um ein erhebliches erweitern würde. Nicht nur jetzt die, ich sag mal, neben die nicht ganz so prominenten Hohenzollernschlösser, sondern auch noch die Adelsschlösser mit, also zu berücksichtigen.
Ja, die Stiftung ist sicherlich überfordert, wenn sie allein für die Erhaltung und Bewahrung dieser Kulturdenkmäler sorgen muss. Auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, dass die Restaurierung eines kleinen Herrensitzes irgendwo in der Altmark oder Kurmark, besser gesagt, nicht im gesamtstaatlichen Interesse ist, sondern dass das ein Interesse des Landes Brandenburg ist, auch ein eminentes touristisches Interesse natürlich. Mhm. Und zur Förderung des Tourismus und zur Förderung überhaupt von kleineren ländlichen Regionen sind ja gerade solche Projekte sehr geeignet. Und wenn man sich die Sache genau überlegt, dann muss eigentlich jeder Kulturminister jedes Bundeslandes ein erhöhtes Interesse daran haben, dass die wenigen noch existierenden Baudenkmäler alle gerettet und alle restauriert werden.
Damit wäre das natürlich auch ein Projekt im Rahmen eines Strukturplanes und Strukturhilfen. Aber noch einmal auf das Phänomen der Repräsentation, jetzt in historischer Perspektive. Es ist natürlich nicht nur eine moderne Aufgabe, sondern auch in früheren Jahrzehnten hat man diese Schlösser immer schon auch für Repräsentationszwecke benutzt, eben auch zu Zeiten der DDR. Wie sehen Sie denn nun diese Architekturgeschichte der Hohenzollern-Schlösser zu Zeiten der DDR, ist das auch Teil der Aufgabe der Stiftung, diese Epoche auch in dieser Nutzungsgeschichte abzubilden, in dieser Weise auch zu bewahren?
Es ist grundsätzlich die Aufgabe der Stiftung, die Nutzungsgeschichte, sofern sie kulturhistorisch bedeutsam ist, abzubilden. Das ist klar. Auf der anderen Seite muss man, glaube ich, trennen zwischen einer politischen Geschichte, die sich zum Beispiel auch im Humboldt-Forum abbilden lassen muss, die ein Teil der deutschen Geschichte ist und deswegen da ihren Ort braucht, und einer reinen Nutzungsgeschichte, die manchmal eben auch eine Missbrauchsgeschichte sein kann, in verschiedenen Hohenzollern-Schlössern. Auch da würde ich im Einzelfall jeweils andere Schwerpunkte setzen. Im Schloss Schönhaus ist es ganz sicher so, dass die eminent wichtige Nutzungsgeschichte durch die DDR sich in diesem Bau abbilden muss, auch in ferner Zukunft. Und dass es klar ist, dass der Repräsentationscharakter, den dieses Schloss in der DDR hatte, sich auch nach der Renovierung deutlich abbilden muss. Und es geht auch gar nicht anders. Das ist ja derart jetzt sozusagen zum Bestandteil dieses Gebäudes geworden, dass man schon aus konservatorischen Gründen danach trachten muss, diese Nutzungsgeschichte weiterhin abzubilden.
Womit sich aber diese Relevanzfrage immer einbettet in den jeweiligen, auch zeitgenössischen historischen Kontext. Was hält die jeweilige Zeit für bewahrenswert oder für so relevant, dass nun diese jeweilige Epoche abgebildet und die anderen wieder zurücktreten müssen in der architektonischen Konservation?
Tja, so ist es.
Also das heißt aber, die Potsdamer Konferenz, die in Schloss Sizilienhof stattfand, die wäre dann aber so etwas wie das dominante Ereignis, das diese Schlossgeschichte, wenn ich sie so verstehe, geprägt hat.
Das würde ich so sehen, ja. Mhm.
Dann noch ein Wort.
Also man kann es auch an einem ganz konkreten Beispiel sagen. Der rote Stern im Schlosshof, der dort aus Blumenrabatten gebildet ist, der muss natürlich erhalten werden. Er gehört zur Nutzungsgeschichte und inzwischen kann man sagen auch eben zur Kulturgeschichte dieses Ortes.
Dann noch ein Wort, wenn man jetzt über die Nutzung zu DDR-Zeiten spricht. Und auch hier, ich möchte sagen, durchaus abwägend urteilt, ist es eine prägende, eine wichtige Nutzungsgeschichte, auch eine repräsentative Geschichte für das Schloss. Wie sehen Sie dann die Nutzung zu Zeiten des Nationalsozialismus? Auch da haben die Hohenzollern-Schlösser ja teilweise eine Rolle gespielt.
Ich bin da jetzt nicht so eingehend darüber informiert, weiß aber, dass Hohenzollern-Schlösser als Dekoration für Ereignisse, große Ereignisse der Partei und der staatlichen Darstellung gedient haben. Ich bin der Meinung, dass das für die Konservierungsmaßnahmen keine Rolle spielt. Wo es sozusagen zu einer intensiveren Nutzung gekommen sein mag, würde ich zunächst mal, allerdings ohne mich genauer damit beschäftigt haben, immer von Missbrauch ausgehen. Also ich will es mal so sagen, die Zweckentfremdung von Schlössern für Partei und für diktatorische Selbstdarstellung ist kein kulturgeschichtliches Faktum. Da würde ich dann die nationalsozialistische Geschichte dann doch von der DDR-Geschichte unterscheiden. Die DDR eben, die schon zu diesen Baudenkmälern auch ein konservierendes und sozusagen pflegerisches Verhältnis, zumindest in der zweiten Hälfte ihrer kurzen Geschichte hatte.
Ich möchte jetzt nochmal.
Ich will aber eine Ausnahme machen. Zum Beispiel beim Schloss Babelsberg ist der Umgang der DDR mit diesem Schloss grundsätzlich als unrühmlich zu bezeichnen. Und wenn man in irgendeiner Weise dieses Schloss wieder herrichten will, wenn man auch seinen kulturgeschichtlichen Charakter wiederherstellen möchte, muss man in großem Maßstab die Neubauten, Umbauten der DDR-Zeit beseitigen.
Sie stellen jetzt einen ganzen auch Strauß an Aufgaben für die Stiftung zusammen, was ja auch richtig ist. Und das muss die Stiftung ja auch selbst immer reflektieren. Ich möchte aber nun fragen, wie sehen Sie denn die auch aus journalistischer Perspektive, die Arbeit der Stiftung, auch die Öffentlichkeitsarbeit. Ist die Stiftung in dieser Weise gut aufgestellt, dass sie das, was sie tut, auch adäquat nach außen vermitteln kann?
Ich denke schon, zumindest für mich als in Berlin ansässigen Kulturjournalisten ist die Stiftung ein verlässlicher und stets erreichbarer Partner. Inwieweit die Arbeit der Stiftung auch bundesweit ausstrahlt und sozusagen auch Stellen und auch ein Publikum außerhalb von Brandenburg und Berlin erreicht, vermag ich nicht zu beurteilen. Da ich mich eben sehr für die Stiftung und ihre Baudenkmäler interessiere und ihre auch ihre Ausstellungsprojekte, habe ich da natürlich einen eingeschränkten Blick. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Kollege aus München oder Köln das vielleicht etwas anders sieht.
Sehen Sie die Stiftung denn wirklich als autonom handelnde Einheit oder ist sie entsprechenden Einflüssen gesellschaftlicher, auch politischer Entscheidungsträger ausgesetzt, die also hier auch, gerade was Konzeptionierung angeht, entsprechend die Stiftung in eine bestimmte Art und Weise auch lenken wollen?
Dass politische Entscheidungsträger kulturelle Institutionen lenken wollen, ist nichts Neues und vielleicht auch ganz verständlich. Ich habe aber den Eindruck, dass die Stiftung sich eine wohltuende Autonomie bewahrt hat und ich finde das auch gut so. Dass wir alle politischen und gesellschaftlichen Einflüssen unterliegen, also auch die Entscheidungsträger der Stiftung, das ist natürlich gleichzeitig auch klar.
Autonomie hat ja immer was mit Finanzierung zu tun und Geld wird gerade für solche Projekte ja auch stark benötigt und das Geld kommt ja meistens also bewilligt dann auch von politischen Entscheidungsträgern. Die Kosten, die die Stiftung hier mit sich, also verursacht die Arbeit der Stiftung, sehen Sie eigentlich, dass hier einen erhöhten Legitimationsbedarf für die Arbeit der Stiftung oder meinen Sie, dass das in der Weise auch so akzeptiert wird in der Öffentlichkeit?
Ich denke, dass die Stiftung in ihrer Selbstdarstellung und in ihrer Darstellung der Öffentlichkeit nicht immer so präsent ist und so positiv präsent ist, wie sie das von ihren Objekten her, von ihren Baudenkmälern eigentlich verdient. Die Diskussion um die Benutzung von Radwegen in den Parks rings um Potsdam hat sicherlich der Stiftung eher geschadet als genutzt und hat vielleicht bei Außenstehenden den Eindruck entstehen lassen, als ginge es hier wirklich nur um kleinkarierte, Busch- und Rad- und Rasenschützer. Das kann also nicht der Sinn der Sache sein. Ich bin sicher, wenn die politischen Entscheidungsträger und die politische Klasse sich intensiver mit den Kulturschätzen rings um Berlin und gerade in Potsdam beschäftigen würde, würde sie noch viel mehr geneigt sein, diese Renovierungs- und Erhaltungsprojekte großzügig zu unterstützen. Das heißt, die Kostenfrage kann hier nie in Zweifel stehen. Es ist nicht nur im Interesse der Bundesrepublik oder im Interesse des Landes Brandenburg, sondern in unser aller Interesse, dass diese Kulturdenkmäler nicht verfallen. Und deswegen müssen hier immer die nötigen Mittel zur Verfügung gestellt werden, damit wir hier keine Ruinen dastehen haben.
Sollte die Stiftung offensiver umgehen mit ihren Schlössern, sollte sie die öffentliche Nutzbarkeit, Nutzbarmachung dieser Schlösser forcieren, auch um Akzeptanz zu gewinnen, vielleicht auch um mehr Finanzmittel zu akquirieren. Eine akzeptanzfördernde Nutzung betreiben.
Die Stiftung betreibt, soweit ich weiß, diese Art von Nutzung schon, eigentlich in kleinem Rahmen und sie hängt es auch nicht an die große Glocke. Das finde ich grundsätzlich richtig. Schlösser sind ja keine Spaßbuden, in denen Fernsehshows oder irgendwelche Großfeiern stattfinden sollten. Dass sie in kleinem Rahmen oder dass Teile von ihnen in kleinem Rahmen dennoch so genutzt werden können, finde ich gut und richtig. Wir sind da wieder bei der Frage, bei der Abwägungsfrage zwischen privatem Interesse, denn jeder, der dort sich einmieten will, hat ja zunächst mal ein privates partikulares Interesse und dem öffentlichen Interesse an der Erhaltung des Baudenkmals. Das muss immer wieder abgewogen werden. Aber wie gesagt, ich komme nochmal auf die Frage der Radwege und der Parknutzung, gerade im Schloss Babelsberg und in Sanssouci zurück. Das kann man geschickter handhaben, als es die Stiftung in der jüngsten Vergangenheit gehandhabt hat.
Ein repräsentativer Charakter und eine repräsentative Nutzung, die ist aber durchaus dann in Ihrem Sinne. Das würden Sie befürworten?
Das würde ich ja. Das würde ich bejahen, absolut. Das gilt auch für das Berliner Stadtschloss. Das gilt für alle großen Kulturbauten, die nun einmal zu diesem Land gehören.
Herr Kilb, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Gerne, danke.